Hallo und herzlich willkommen zu dem Sabbatschul-Podcast Ruhe, Beziehungen und Heilung. So lautet der Titel der dieswöchigen Betrachtung. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen beim Zuhören.
Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und dass auch ihr hier vor Ort bei mir seid, dass wir die Möglichkeit haben, uns wieder über interessante Themen und biblische Geschichten zu unterhalten. Es geht nach wie vor um dieses Thema Ruhe in Christus finden. Wir werden uns heute noch ein wenig mit der Josefsgeschichte und auch anderen Aspekten aus dem Neuen Testament beschäftigen. Bevor wir beginnen, wollen wir gemeinsam das Haupt neigen und ich werde ein Gebet sprechen. Unser großer Gott, danke für dein Wort, das so reich ist an Weisheit, an Lebenserfahrung, an Lebenshilfe. Danke, dass wir es aufschlagen dürfen und lernen können aus den Erfahrungen wichtiger Männer und Frauen der Vergangenheit. Wir wollen dich einladen, dass du bei uns bist und uns hilfst, dein Wort so zu verstehen, wie du es gemeint hast. Leite du unsere Gedanken und hilf uns, die wichtigen Lektionen, die du hineingelegt hast, herauszuholen und in unserem Leben für uns heute auch anzuwenden. Danke, Herr, für deinen Beistand. Amen.
Amen.
In der Lektion der vergangenen Woche hatten wir uns schon einiges aus dem Leben von Josef und auch aus seinem Vater, aus dem Leben seines Vaters von Jakob angesehen und versucht auch Lektionen daraus für uns abzuleiten. Wir wollen heute zum Einstieg genau dort wieder anknüpfen und uns Aspekte ansehen, die noch offen geblieben sind. Ich bitte euch, mit mir zu 1. Mose Kapitel 42 zu gehen. Es geht um die Verse 7 bis 20. Wir werden sie nicht gemeinsam lesen, das ist ein bisschen zu viel. Wir wollen noch Zeit zum Gespräch haben, aber überblicksweise zumindest betrachten wir sie. 1. Mose 42, Verse 7 bis 20. Ich gehe davon aus, dass diese Geschichte gut bekannt ist. Josef begegnet hier seinen Brüdern das erste Mal. Es kommt ja noch zu weiteren Begegnungen und wir sehen in der Geschichte, dass Josef hier einem ausgeklügelten Plan folgt. Bei der ersten Begegnung ist es so, dass er seinen Brüdern recht unvermittelt, plötzlich überraschend gegenübersteht und sie natürlich erkennt. Sie erkennen ihn aber nicht. Sicher, weil sie nicht erwarten, dass er noch lebt oder dass er zu solchem Einfluss gekommen ist. Und darüber hinaus spricht er mit ihnen ja auch nicht Hebräisch, sondern lässt sich übersetzen. So bleibt er inkognito in diesem Moment. Mich würde als erste Frage, bevor wir dann noch anfangen, Einzelnes davon zu lesen, mal interessieren, was glaubt ihr, warum Josef so vorgeht? Warum gibt er sich nicht gleich, seinen Brüdern zu erkennen? Bitte, Lena.
Ja, wenn man sich die Geschichte so anschaut, dann stellt er sie in verschiedenen Situationen auf die Probe. Also erstmal horcht er sie aus und ich meine, sie haben damals ihren Vater sicher betrogen, das hat er sich sicher gedacht. Und jetzt ist er sich auch nicht ganz sicher, ob sie ihm gleich die Wahrheit sagen. Mhm. Und er bohrt dann ja auch immer wieder nach. Und sie kommen stückweise so heraus, dass sie halt 12 Söhne sind, eines Mannes und dass der eine noch zu Hause ist, der andere nicht weiß und so.
Okay.
Ja, also ich glaube, was hier deutlich wird, dass Josef selbst und seine Brüder aus einer Familie herauskommen, wo es von Anfang an Schwierigkeiten gab. Ich mag mir das nicht vorstellen müssen, was das bedeutet. Mhm. Unterschiedlichste Halbbrüder zu haben, von 4 Frauen sind es hier sogar. Also es ist eine Familienkonstellation, wo ich froh bin, dass ich nicht mitreden muss. Und aufgrund dieser schwierigen Konstellationen ist es eben dazu gekommen, dass Brüder eifersüchtig waren, dass Leute bevorteilt wurden. Und ich glaube, Josef geht bewusst so vor, um zu prüfen, ob die Situation noch so ist, wie sie war, wie er damals in die Grube geworfen wurde. Aber er reagiert trotzdem sehr schnell. Es hat für mich auch den Eindruck, dass er überrascht ist und dass er, ich weiß nicht, ob er vorher schon erwartet hatte, sie zu treffen. Er reagiert hier sehr schnell und ich weiß nicht, ob von Anfang an voll durchüberlegt war, wie er reagiert.
Ja. Das wäre natürlich spannend zu wissen. Wir haben jetzt schon eine Weile Hungersnot, noch nicht lange, aber es ist zumindest schon so weit gedrungen, dass klar war, nicht nur Ägypten ist betroffen, da kommen Leute aus anderen Ländern. Und ich schätze, in so mancher ruhiger Minute hat er sich vielleicht schon mal überlegt, was wäre, wenn. Aber ich gebe dir recht, in der Situation wirkt es so, als sei er plötzlich überrascht, dass es so weit ist. Ja? Also eine Prüfung, die er hier seinen Brüdern angedeihen lässt. Bitte.
Ich meine, wenn wir uns bewusst machen, was die letzte Situation war, wo er seine Brüder gesehen hat. Ja?
Ja.
Das war da, wo sie ihn in die Grube geworfen haben, zunächst mit dem Plan, ihn umzubringen, und dann sich überlegt haben, ja, verkaufen wäre vielleicht geschickter. Das ist ja wahrlich keine günstige, kein günstiges Umfeld oder keine günstige Situation. Und dass er sich sicherlich gefragt hat, was ist aus diesen Brüdern geworden?
Ja.
Wie haben sie sich zum Beispiel, ist ihnen das egal, was aus mir geworden ist oder so? Oder hat sie das noch beschäftigt? Und ja. Das sehen wir ja dann im Laufe der Geschichte, dass das alles offen zutage getreten ist und dass sich das gezeigt hat, wie das war. Also ich denke, die spielen eine Rolle.
Nehmen wir die Verse gerade mal dazu, die du schon angesprochen hast. Die Verse 21 bis 24. Ich würde mal bei dir, Raphael, beginnen. Würdest du bitte vorlesen, im gleichen Kapitel, Verse 21 bis 24.
Da sagten sie einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade auflehte. Wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen, habe ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an den Jungen? Aber ihr habt nicht gehorcht. Doch siehe, sein Blut wird gefordert. Sie aber erkannten nicht, dass Josef es verstand, denn der Dolmetscher war zwischen ihnen. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Dann kehrte er zu ihnen zurück und redete zu ihnen, und er nahm von ihnen Simeon und band ihn vor ihren Augen.
Dankeschön. Ich glaube, es ist kaum vorstellbar, wie es Josef in dieser Situation gegangen ist. Ich denke, es war äußerst befriedigend zu sehen, dass sie immer noch an dieser Last tragen. Sich andererseits aber auch noch nicht gleich erkennen zu geben, um die Prüfung noch etwas länger währen zu lassen, hat auch schon große Selbstbeherrschung hier erfordert. Wie schätzt ihr die Brüder ein, die so viele Jahre jetzt, Josef war 17 oder 18, als er verkauft wurde, jetzt ist er Anfang 30, die Hälfte seines Lebens hat er jetzt in der Fremde verbracht. Wie erklärt ihr euch, dass die Brüder immer noch so an dieser Last tragen? Dass das offenbar der erste Gedanke ist, der ihnen in dieser Situation kommt?
Ich glaube, die Brüder haben selber erlebt, als sie zurückgekommen sind, wie entsetzt der Vater war. Und das haben sie ja jeden Tag mitbekommen. Also sie haben ja weiterhin mit dem Vater gelebt. Und ich kann mir also vorstellen, mit was für Schuld beladen sie einfach ständig waren. Ständig diese Erinnerung, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, was nicht rechtens war. Und jetzt kommen sie wieder in eine Situation, sie sind in einer Notsituation, wo eigentlich die Familie ja Hilfe braucht. Und sie erinnern sich wieder an die Familie, was da alles schiefgelaufen ist mit der Familie.
Mhm. Bitte? Ja, ich denke auch, dass vor allen Dingen das Verhalten des Vaters ihnen täglich ein Vorwurf war. Also, ich meine, wenn man nachher weitergeht, er hat es immer noch nicht verarbeitet richtig. Und er scheint immer noch um Josef getrauert zu haben. Und das sie Tag für Tag zu sehen und zu wissen, das ist unsere Schuld, das ist, glaube ich, der größte Vorwurf, den er ihm machen konnte.
Sie hatten also kaum die Chance zu vergessen, was sie getan haben, weil sie es jeden Tag wieder gespürt haben, ja? Gesehen haben. Bitte?
Ich glaube, das sieht man ganz deutlich, wie groß die Diskrepanz zwischen dem sein kann, was man sich erhofft von einer Tat. Ja? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass der Josef so bevorzugt wurde und dass das für die Geschwister sicherlich sehr problematisch war mit dem Altersunterschied und die ganzen Dinge, ja? Wo wir uns darüber Gedanken gemacht hatten das letzte Mal. Diese Situation hat dazu geführt, dass sie sich gewünscht hatten, dass er nicht mehr da wäre. Ja? Aber als er dann tatsächlich nicht mehr da war, dann haben sie gesehen, das ist ja eine Katastrophe, das hätten sie sich nie ausgemalt. Das konnten sie sich nicht vorstellen, was dann letztendlich draus geworden ist. Bloß es gab kein, wie beim Computer, Steuerung Z und alles wieder, wie es war. Das ist nicht, es geht nicht mehr, es gab keinen Weg zurück. Und mit dieser unbändigen Last, die sie gemerkt hatten, die sie da auf sich geladen haben, haben sie die ja eineinhalb Jahrzehnte hindurch gelebt. Und
ich glaube, an dieser Stelle war es nicht nur der Vater. Sie haben selbst keine Vergebung erleben können, weil der Josef einfach weg war. Ja. Und ich glaube, wir erleben das manchmal auch. dass Leute, denen wir Schaden getan haben, einfach nicht mehr da sind, weil sie entweder nicht mehr leben oder weil sie woanders hingezogen sind. Und es ist spannend. Dann wächst Gras drüber, man vergisst die Sachen, aber wenn man die oft Jahre später sieht, ist alles wieder da, exakt da. Und ich glaube, so ist es den Brüdern gegangen an dieser Stelle. Sie sind selbst in Not und haben sich genau erinnert, wie es wohl ihrem Bruder damals gegangen ist.
Da würde ich gerne anknüpfen mit einer weiteren Frage. Wenn man das erlebt, dass man Schuld nicht wieder gut machen kann, und ich denke, die Brüder haben bedauert, was sie getan haben, sehr bald bedauert, aber er war weg. Es war nicht revidierbar. Was kann man tun, um trotzdem Frieden zu finden? Oder muss man an so einer Last womöglich ein Leben lang dann tragen? Denn eines ist klar, diese Brüder hier, denen ging es nicht gut. Sonst wäre ihnen nicht sofort eingefallen, dass das, was sie gerade erleben, sehr ähnlich ist zu dem, was damals geschehen ist. Stand ihnen ständig vor Augen. Wie kann man trotzdem Frieden finden? Oder hat man es dann nicht mehr verdient? Wie seht ihr das?
Das ist echt eine schwierige Frage, also vor allem dann in der Praxis. Ich weiß auch nicht, wie ich wirklich gut darauf antworten soll. Trotzdem sehe ich, dass wenn ich Frieden mit Gott zumindest bei meinen Sünden finde, dass schon viel getan ist. Also natürlich, die größte Befriedigung kommt natürlich, wenn ich es direkt mit der Person, die betroffen ist, auch klären kann. Aber es gibt halt Momente, wo das nicht möglich ist. Und den Frieden auch bei Gott zu bekommen, die Vergebung auch von ihm erlebt zu haben, das beruhigt einem schon dann sehr stark, ja. Ja.
Es ist an der Stelle die einzige Möglichkeit, die sie haben. Es gibt, wie du das ansprichst, wenn man Schuld auf sich geladen hat, vielleicht mit einem Menschen, der nicht mehr lebt, es gibt keine andere Möglichkeit. Mhm. Und letztendlich ist das etwas, Vergebung ist etwas, wonach sich jeder Mensch sehnt. Ich glaube, auch hartgesottene Leute, wenn sie sich ihrer Schuld bewusst werden, das ist nicht schön. Ja, das nagt an einem und Vergebung ist da wichtig. Und wenn ich mit der Person das nicht regeln kann, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben mit Gott reinkommt und dort Vergebung erfährt, weil Gott es uns zusagt in seinem Wort.
Ja. Ich meine, in dieser Geschichte ist es ja noch komplexer, weil wenn sie, glaube ich, wirklich Frieden gehabt haben wollen, dieser Situation, dann hätten sie auch mit dem Vater reden müssen, weil der war ja mit reingezogen und den haben sie mit angelogen. Mhm. Das heißt also, vielleicht kann man manchmal die Person nicht mehr um Vergebung beten, aber es sind Leute, die darunter leiden. Und man hört es ja immer wieder, dass dann Täter zu den Familienangehörigen gehen und sich wenigstens da entschuldigen. Ja. Und da um Vergebung bitten für das, was sie der Familie auch dadurch indirekt angetan haben. Und natürlich trotzdem, dass wir es dann auch vor Gott bringen.
Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Gedanke. Wir versündigen uns natürlich auch immer an Gott, wenn wir anderen etwas Böses tun. Und die Vergebung ist ganz, ganz wichtig für uns, das auch anzunehmen und da Frieden zu finden. Aber wenn diese Sünde so weit reicht, dass eben auch andere Personen betroffen sind und die sind noch da, glaube ich auch, ist Frieden erst dann möglich, wenn ich mit denen geredet und Vergebung erlangt habe. Vielleicht muss man noch eins weitergehen. Es mag ja auch Menschen geben, die nicht vergeben wollen. Dass man mit ihnen redet, dass es einem wirklich aufrichtig leid tut, aber sie wollen nicht vergeben. Ich glaube, auch da müssen wir als Christen dann sagen, wir haben dann unsere Schuldigkeit getan. Ich kann niemanden zur Vergebung zwingen. Ich habe auch das Recht, dann Frieden zu empfinden, weil ich meinen Menschen Mögliches getan habe. Ich kann die Vergangenheit nicht umschreiben, aber ich kann versuchen, der Gegenwart wieder Gutes zu tun, es zu verbessern. Und das ist sicherlich das, was man dann noch erwarten muss. Ich gebe dir recht, da hätten die Brüder Josefs noch was tun können, dahingehend. Gehen wir kurze Zeit ins Neue Testament. Wir kommen nochmal zurück zu Josef. Zu Matthäus 18, Verse 21 und 22. Nehmen wir eine Aussage Jesu mit rein. Es geht auch um Vergebung. Matthäus Kapitel 18, Verse 21 und 22. Helmut, würdest du lesen?
Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der gegen mich gesündigt hat, vergeben? Bis siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal.
Habt ihr schon mal eine Liste geführt, wie oft ihr vergeben habt bei der gleichen Person? Ich schätze eher nicht, ja. 7 mal 70 mal, wir kommen auf 490, so viele Striche machen, bis man da gelandet ist. Ich denke, es ist klar, dass Jesus hier sagen möchte, dass es nach oben hin offen ist. Jetzt mal eine Frage, die ich auch genauso meine, wie ich sie stelle. Und vielleicht wagt ihr euch da auch ganz ehrlich zu sein. Wie leicht fällt euch das denn, wenn es die gleiche Person ist, die wieder und wieder kommt? Womöglich sogar mit der gleichen Sache. Wie geht's euch da?
Ich würde sagen, exponentiell immer schwieriger. Das erste Mal ist sicherlich kein großes Problem. Es hängt natürlich auch davon ab, worum es geht. Aber und das zweite Mal und das dritte Mal. Und ich denke, es ist jetzt so eine exponentielle Entwicklung, dass es schier irgendwann unmöglich scheint.
Ja.
Ich habe keine entsprechende Erfahrung, aber so stelle ich es mir vor.
Also ich glaube, dass wir nicht bei allen Menschen gleich verletzlich sind. Also bei Leuten, wo ich weniger zu tun habe, da könnte ich das wahrscheinlich öfter mitmachen. Aber was ist, wenn es die Leute sind, die mir vielleicht am wichtigsten sind? Was ist, wenn der Ehepartner eine Schwäche hat, wo man sagt, jetzt habe ich dem schon so oft vergeben und er macht es immer wieder, wo ich weiß, hey, das ist mein Ehepartner, das muss besser werden, dass da nicht eine Hürde kommt, wo ich dann sage, hey, meine Ehe könnte in Gefahr kommen.
Ja.
Und da muss ich sagen, das könnten natürlich auch Kinder sein oder gute Freunde. Menschen, wo man dann auch nicht sagen kann, hey, wenn es noch was ist, kündige ich die Freundschaft. Ich will ja nicht da Gefahr laufen, Freunde zu verlieren, Kinder zu verlieren oder vielleicht sogar den Ehepartner. Aber das ist keine Frage. Wenn es der Ehepartner ist, dann ist man dort auch am verletzlichsten, weil man bei dem auch am offensten ist. Und das ist keine einfache Sache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also bei meiner Frau fällt mir da nichts ein, aber ich hatte Beziehungen in der Vergangenheit, wo schon Schwierigkeiten waren. Und da muss ich sagen, man kann nur Gott bitten, dass sowas möglich ist. Mhm. Also der Mensch aus sich, der kann nicht unzählig oft vergeben. Das ist etwas, was ich oft erlebt habe. Und es kann nur dann gegeben sein, wenn Gott die Kraft dazu schenkt.
Mhm. Mhm. Das ist auch eine Sache, die mich dann so bewegt, weil ich habe diesen Text öfters gelesen, aber ich habe es immer... Also für mich einfach andersrum gedreht, wie Gott mir vergibt. Das ist ja das Wahnsinnige. Also wir wissen, wir als Menschen, wir schaffen das ja fast nicht. Und wenn du die, und vor allem wenn es darum geht, dass eine tiefe Beziehung da ist, wenn man viel Vertrauen hat und so offen wie Gott zu uns ist, ist ja eigentlich auch kein anderer Mensch zu uns. Und trotzdem tun wir immer wieder sündigen und Gott vergibt uns immer wieder und wieder. Und das ist für mich einfach so ein krasses Bild, weil natürlich, das wird ja hier auch in einem Kontext gebracht, dass wir ja genauso oft vergeben sollen, weil wir ja auch vergeben wurden. Und das wird mir einfach immer wieder bewusst, wie oft Gott für die gleiche Sünde, den gleichen Fehler, den ich mehrmals begangen habe, wie oft er auch vergibt.
Und im Laufe eines Lebens kann es dann durchaus mehr als 490 Mal gewesen sein.
So ist es, ja.
Ja, das ist dann schon. Dass wir hoffen, dass Jesus nicht das mathematische 7 mal 70 meint.
Ja.
Bei 491 dann Schluss ist.
Na, noch ein Gedanke dazu oder eine Frage an euch. Hängt es von der Tat ab, ob es euch leichter fällt, zu vergeben oder nicht zu vergeben? Oder wovon hängt es ab, dass wir in einer Situation uns leicht tun zu vergeben, in einer anderen Situation vielleicht sehr lange dafür brauchen?
Naja.
Eine Sache hattest du schon angesprochen, Helmut, mit der Nähe der Beziehung oder der Bedeutung der Beziehung. Gibt es da auch andere Aspekte noch, die zu berücksichtigen sind, wenn es um Vergebung geht?
Also ich glaube, der christliche Ruf ist schon, jedem zu vergeben, egal wie schlimm. Aber auch auf der menschlichen Ebene gibt es da, glaube ich, schon große Unterschiede. Es hängt auch von der Tat ab. Wenn mein Leben zerstört wird von jemand und also da ist menschlich gesehen ist viel schwieriger, die Person zu vergeben. Als wenn es jetzt einfach jemand ist, der mich mal bei einer Kleinigkeit angelogen hat.
Ja. Lena?
Ja, ich wollte auch sagen, es hängt von der Tiefe des emotionalen Schmerzes ab, denke ich. Also das können teilweise ganz kurze Augenblicke sein, wo etwas unheimlich Schreckliches passiert, wo die Leute danach traumatisiert sind und die einen ganz langen Prozess gehen müssen, um dieser Person zu vergeben.
Mhm.
Und dann können das auf der anderen Seite vielleicht eher leichte Sachen sein, die sich über längere Zeit hinziehen und da fällt es einem dann nicht so schwer.
Ich werfe gerade ein Zitat ein, das sich in der Lektion findet auf Seite 84. Das passt gut zu dem von dir Gesagten, Lena. Seite 84 heißt es, das ganze Konzept von Vergebung ist eine bewusste Handlung des Opfers. Es ist nicht etwas, das einfach passiert. Es beschreibt schon, dass Vergebung etwas nicht Reflexartiges, Natürliches ist, sondern dazu gehört wirklich eine Entscheidung und manchmal auch ein langer Prozess, bis man bereit ist, jemandem gegenüberzutreten, jemandem zu vergeben. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter diese Frage reflektieren. Was gehört noch dazu, um eine Sünde zu vergeben? Wo ist es leichter? Wo ist es schwerer? Wovon hängt es ab?
Ich denke, was auch eine Rolle spielt sicherlich, das ist, wie etwas passiert. Das ist etwas, wo der Gegenüber einfach reingeschlittert ist, ja, das gar nicht gewollt hat eigentlich und mich vielleicht verletzt hat. Oder ist das etwas, was eher schon mit Planung zu tun hat?
Ja.
Also ich glaube, das sind schon zwei ganz unterschiedliche Welten. Das wäre
ja
ein Aspekt von sicherlich vielen.
Ich glaube, die Problematik an dieser Sache ist, dass es hier von den Landesgesetzgebern auch nicht immer gerecht abgeht. Wenn man sich das jetzt anschaut, ein Bankräuber beispielsweise, der wird oft lebenslänglich eingekerkert, nur weil er Geld stiehlt. Aber wenn eine Person eine andere missbraucht, dann gibt es dafür nur sehr geringe Strafen. Und da fragt man sich schon, also wenn man sich das so vorstellt, dass seinem Kind was angetan wird und der ist nach einem halben Jahr raus, dann weiß ich nicht, ob es uns so leicht geht, diese Tat zu vergeben, wenn der kaum dafür unter Anführungszeichen büßen hat müssen. Also das sind schon Dinge, wo ich sage, das will ich mir gar nicht vorstellen müssen. Aber da sieht man schon, dass vom Gesetzgeber hier Ungerechtigkeiten vorherrschen, die es so nicht geben sollte. Und wenn keine gerechte Strafe dafür gegeben wird, dann frage ich mich, wie es uns damit geht, dem leicht und schnell vergeben zu können.
Da bringst du so einen Aspekt mit rein, nämlich den Aspekt der Strafe oder des Bußetuns. Das würde mich auch interessieren, wie weit ist es denn rechtens, als Christ zu sagen, ich vergebe dir, wenn, oder an gewisse Bedingungen zu formulieren. Wenn du durch dieses oder jenes, vielleicht eine Kompensationszahlung, eine Strafzahlung, oder du machst dies oder jenes für mich, dass man vergibt, wenn das dann geschehen ist. Ist das legitim?
Für mich ist das beste Beispiel Jesus. Gibt es eine Bedingung bei ihm? Also bei der Vergebung selber, du musst halt Reue zeigen und kommst zu Gott. Mhm. Aber er sagt nicht, ändere jetzt erstmal dein Leben und beweis erstmal 20 Jahre, dass du dich jetzt geändert hast, dann nehme ich dich wieder an, sondern die Vergebung wird ja angeboten für den reuigen Sünder. Mhm. Und das Gleiche gilt für den Menschen ja eigentlich auch. Mhm.
Wobei das ja schon ein interessanter Gedanke ist, den du hier ansprichst, weil du sagst, die Vergebung gilt für den reuigen Sünder.
Damit ist eine Bedingung formuliert letztlich.
Ja, genau, das ist eigentlich eine Bedingung.
Ja, so könnte man sagen, ja.
Und ich meine, wir kennen die Texte, wo es heißt, dass Jesus uns schon vergeben hat, dass wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren und so weiter. Aber dennoch ist es schon eine Tatsache, die uns die Bibel lehrt, dass wenn ich meine Sünde tatsächlich nicht bereue und sage, ja, ist absolut okay, was ich da gemacht habe, ja, dann sehen wir schon, dass selbst diese unbegreifliche Vergebung, die Gott uns anbietet, die ansonsten eigentlich unkonditional ist, dass sie dennoch wirkungslos wird. Also ich muss sie mindestens bereit sein anzunehmen.
In diese Richtung wollte ich auch ein bisschen gehen mit meinen Fragen. Ich glaube, dass es sehr davon abhängt, mit welchem Motiv jemand an uns schuldig wird. Ist es geschehen aus Schwäche, aus Unwissenheit, aus Versehen? Ich glaube, das ist viel leichter zu vergeben, als wenn es mit boshafter Absicht geschehen ist. Da wollte mich jemand verletzen, da wollte mir jemand etwas stehlen oder mein Leben zerstören. Ich glaube, das ist viel schwerer für uns. Jetzt haben wir gegenüber Gott natürlich einen Riesennachteil. Gott kann ins Herz sehen und weiß genau, ob das ernsthafte Reue ist oder nur ein formelles Entschuldigung. Das können wir leider so nicht. Eine Frage, die vielleicht auch nicht einfach zu beantworten ist. Ich glaube, bei dem Thema gibt es keine einfachen Antworten. Ja? Es gibt auch keinen jetzt so direkt richtig oder falsch. Entschuldigt, wenn ich so ein paar schwierigere Fragen stelle, wo man vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht, das noch zu reflektieren und zu überlegen. Gibt es Dinge, bei denen ihr euch als Christen rausnehmen dürftet, nicht zu vergeben, weil ihr nicht überzeugt seid, dass der andere wirklich bereut? Vielleicht will der andere nur seine Ruhe, vielleicht will er seinen Frieden, vielleicht will er strafen, entgehen, dürfen wir dann Vergebung vorenthalten?
Ich glaube, in der Theorie ist das einfacher als dann in der Praxis, ja. Aber wenn man sich das Gleichnis hier anschaut in Matthäus 18, dann kommt diese Person zu ihm und bittet um Vergebung. Und sie sollte ihm eigentlich gewährt werden. Der Knecht tut es leider nicht. Mhm. Und ich glaube, Gott ist dann derjenige, der beurteilen muss, ob diese Bitte wirklich ernsthaftig ist oder nicht, weil wir das nicht können.
Würde das dann auch bedeuten, dass wir immer die Pflicht haben zu vergeben, weil wir nicht ins Herz reinschauen können, dass wir keinem Unrecht tun?
Wenn jemand zu dir kommt und dich bittet? Mhm. Eigentlich schon.
Josef?
Gerade aus diesem Gleichnis, ich glaube, da kann man verschiedene Dinge rauslesen. Zum einen ist es ja offensichtlich so, dass diesem untreuen Knecht, der nicht selber nicht bereit war, nachdem ihm seine unbegreifliche Schuld vergeben wurde, selber zu vergeben, dass ihm die Vergebung auch wieder entzogen wird.
Ja.
Das heißt, das geht ein bisschen in die Richtung, was du ansprichst. Hier wird keine Vergebung gewährt. Mhm. Offensichtlich, weil, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, warum, aber wir würden jetzt sagen, er war es nicht wert. Weil vielleicht auch ein falsches Zeugnis davon ausgehen würde, ein falsches Signal davon ausgehen würde, wenn hier vergeben würde. Ist vielleicht ein Gedanke, ja. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt in die Rolle dieses Knechtes begeben, dem so viel vergeben ist, sollten wir eigentlich jedem vergeben, weil wir sind ja alle in dieser Rolle. Ja. Jesus sagt nicht umsonst, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wem könnte mehr vergeben werden als uns als Sünder? Mhm. Weil wir haben echt alles verspielt. Also das Einzige, was wir uns selber verdient haben, ist der ewige Tod. Ja. Und das hat Jesus uns vergeben und da ist dieser Betrag im Vergleich gar nichts dazu. Und deshalb, glaube ich, sollten wir schon vergeben. Mhm.
Im Vaterunser formuliert Jesus ja auch, vergib uns, wie auch wir vergeben oder vergeben haben unseren Schuldigern. Ich denke, wir können da schon, und da gehe ich auch mit dem, was Lena sagte, schon sagen, unsere Pflicht ist einfach zu vergeben und nicht genauer nachzufragen, wie tief jetzt wirklich die Reue ist, weil wir als Menschen immer wieder zu einem fehlerhaften Urteil kommen würden. Wir vergeben vielleicht jemandem nicht, der wirklich aufrichtig bereut und einem anderen, der es halt nicht tut. Letztlich wird Gott sich darum kümmern. Das braucht nicht mehr unsere Last zu sein. Genügt es, wenn wir allein im Kopf vergeben? Oder muss es so weit gehen, dass wir auch bereit sind, anderen in die Arme zu nehmen? Engeren Kontakt meine ich damit, auch mit dem anderen zu haben, wieder Vertrauen zu haben.
Es gibt ja diese Aussage, wo man sagt, vergeben tue ich es dir, aber vergessen kann ich es nicht.
Ja.
Stimmt ein Stück weit. Aber ich glaube, dass Gott schon so weit geht, dass wir es auch vergessen sollen. Aber es ist mir bewusst, dass dieses Vergessen auch damit zu tun hat, sich von Gott helfen zu lassen, es vergessen zu können. Denn Gott vergisst auch unsere Schuld. Es steht, er tut es in die Tiefen des Meeres. Und deswegen ist es für mich, diese Aussage, so eine halbherzige Vergebung. Ja, vergeben tue ich es, aber vergessen nicht. Da weiß man nicht genau, woran man ist. Also eigentlich sollten wir von Herzen vergeben. Mhm. Und wenn es mit dem Vergessen noch nicht gleich da ist, die Emotion eines Menschen, das dauert immer länger. Man kann rational eine Entscheidung treffen und mit der Emotion hinkt man hinterher. Mhm. Aber ich habe oft erlebt, dass wenn man bewusst vergibt, dass Gott auch Gnade schenkt, dass das Vergessen dann kommt.
Mhm. Dennoch denke ich aber, es gibt Sachen, also ich kenne Leute, die Schreckliches angetan worden sind. Mhm. Und die schaffen es nicht zu vergessen, aber sie lernen, mit dieser Geschichte, was ihnen im Leben passiert ist, das wird zu Teil ihrer Identität. Es hat sie ja ein Stück weit auch geformt. Und obwohl sie auch in der Lage sind, dann zu vergeben, vergessen sie ja nicht die Tat. Aber für sie ist es trotzdem abgeschlossen, abgehandelt. Sie haben es verarbeiten können. Mhm. Und ich denke, das ist schon unsere Pflicht, dass wir es verarbeiten und dass wir auch vom Herzen aus sagen können, okay, das mit der Vergebung, das habe ich jetzt auch wirklich ernst gemeint. Aber natürlich, das, was passiert ist, bleibt auch in Erinnerung. Ich denke auch, ich wage mich jetzt ein bisschen heraus, aber ich denke auch, dass wir im Himmel auch die Zeit an der Erde ein Stück weit in Erinnerung behalten werden. Vielleicht nicht alle Details, aber grundsätzlich, dass es eine Rebellion und all das gab, wird uns in Erinnerung bleiben, auch wenn es ein traumatisches Erlebnis war.
Und da ist vermutlich auch gut, dass gewisse Verletzungen in Erinnerung bleiben. Nicht, dass sie noch schmerzhaft werden, aber dass wir einfach wissen, das will ich nicht mehr erleben. Es ist besser so, wie es jetzt ist, sonst wäre natürlich der Keim der nächsten Rebellion auch schnell wieder gesät. Mhm. Lena?
Wenn wir zu Josef gehen, dann hat er das auch nicht vergessen, was die Brüder ihm angetan haben. Er hat ihn von Herzen vergeben, wirklich. Aber es war Teil seiner Geschichte. er war da, weil sie ihn verkauft haben. Ich glaube, wichtig ist, dass man das, was einem passiert ist, verarbeitet, dass man einen emotionalen Abstand dazu bekommt. Mhm. Vergessen in dem Sinne, manche versuchen das dann zu verdrängen und das wird dann sehr, sehr problematisch, weil es dann innen weiter trotzdem schlummert. Aber dass man die Situation annehmen und akzeptieren kann und sagen, okay, ab heute wird das Ganze anders. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Vermutlich ist es auch in gewissen Situationen gut, nicht komplett zu vergessen, um sich für die Zukunft zu schützen. Mhm. Ich glaube auch, und oute mich hiermit jetzt auch ein Stück weit, ich glaube, es ist legitim, jemandem durchaus zu vergeben, aber für die Zukunft einfach sich zu merken, der hat vielleicht eine gewisse Schwäche in der oder der Richtung. Also werde ich schauen, in dem Bereich mich nicht mehr zu sehr auf diese Person zu verlassen, sondern vielleicht mit kleinen Schritten Stück für Stück Vertrauen wieder aufzubauen. Ich glaube, das ist durchaus legitim, aber ich darf den anderen nicht ständig spüren lassen, dass da was zwischen uns steht. Mhm. Muss die Möglichkeit geben, das auch wieder zu revidieren, wieder ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Bitte, Josef.
Ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, wie du sagst, vergessen. Man kann schlimme Dinge nicht vergessen. Also das ist ja nicht der Punkt, sondern wenn wir an dieser Stelle von vergessen reden, dann glaube ich, ist eher gemeint, dass wir das nicht bei jeder Gelegenheit wieder aufs Brot schmieren und sagen, aber denk dran, wie das damals war. Ja, oder entweder verbal oder durchs Verhalten oder wie auch immer. Das ist doch der Punkt. Ja. Vergessen, wenn wirklich vor allem Dinge das sind, die es wert sind, erwähnt zu werden, die kann man doch nicht vergessen. Mhm. Also das ist nicht möglich.
Ich habe eine Illustration bei einer Predigt mal gehört und ich fand das sehr passend. Er hat gesagt, Vergebung ist ein bisschen so wie eine Kirchenglocke. Da, wo man noch nicht vergibt, dann zieht man ständig an dem Seil und die Glocke läutet. Und sobald man die Entscheidung trifft, die Person zu vergeben, dann hört man auf zu ziehen. Das Phänomen aber, das wir kennen bei der Glocke, ist, dass sie aber trotzdem noch ein bisschen weiter schwingt und auch immer noch weiter läutet. Und das ist die Erfahrung, die man auch macht, wenn Leid passiert ist, wenn man eine Person vergibt, dann läutet, sage ich mal, der Schmerz trotzdem weiter. Man erlebt ja noch das Trauma, was passiert ist, aber es schwingt immer weniger nach und man erlebt es immer weniger und über die Zeit wird es dann irgendwann nicht mehr da.
Das ist ein gutes Bild, das sicherlich jeder von uns so auch nachempfinden kann aus eigenen Situationen. Ich möchte gerne noch eines, was in der Lektion aufkam, auch mit euch ansprechen. Du bist vorhin auch schon in deiner Aussage, Lena, in die Richtung gegangen. Wie wichtig ist es, dass wir auch uns auch unseren Gefühlen stellen, auch negativen Gefühlen. Seien es Ängste, sei es Zorn, sei es zutiefst verletzt zu sein. Oder wo gibt es vielleicht Gefühle, die man besser wegschieben sollte, unterdrücken sollte? Wie gehen wir damit um, wenn wir mit starken Gefühlen zu kämpfen haben? Ja?
Also ich glaube, dass sowas wie Zorn oder so über das, was passiert ist, erstmal eine natürliche Reaktion ist. Und wenn man in die Psalmen guckt, dann lesen wir da auch, wie David erstmal mit der Situation gehadert hat. Und zwar gar nicht so ohne. Ja. Ja? Und trotzdem ist das so der erste Schritt zur Heilung. Wenn Leute versuchen, das einfach so in sich hineinzuschlucken, dann wird es schwierig. Es muss erstmal raus, in geordneten Bahnen, naja, oft dann vielleicht auch mit therapeutischer Hilfe, wenn es wirklich schlimme Sachen sind. Aber Zorn ist ja ein Gefühl, das Gott in uns hineingelegt hat und das uns auch zeigt, hier ist irgendwas nicht richtig. Mhm. Mhm. Es darf nur nicht dabei bleiben.
Ja. Mhm. Was ich sehr spannend finde in der Josef-Geschichte, dass Josef selbst den Brüdern wirklich von Herzen vergeben hat. Aber die Brüder haben gedacht, es liegt nur an der Bedingung, dass Jakob noch am Leben ist. Und nach vielen Jahren, wo das schon lange hätte in Vergessensein sein sollen, Jakob stirbt und die Brüder haben sich wieder erneut von Josef gefürchtet. Das war für sie so dramatisch, dass sie Angst gehabt haben, hey, jetzt ist es soweit, jetzt wird er sich rächen. Was das aber auch aufzeigt, dass die Narbe bei ihnen selbst so tief ging, dass sie sich es kaum vorstellen konnten, dass Josef ihnen wirklich vergeben konnte. Und da sieht man auch, dass wenn es um tiefe Verletzungen geht, dann ist es manchmal sogar angebracht, sich öfter für etwas zu entschuldigen, was die Brüder hier tun. Aber der Josef, der ehrlich vergeben hat, der hat es nicht glauben können, dass es für sie noch immer präsent ist. Und er hat ihn nochmal von Herzen vergeben. Ja?
Ich glaube, um das glauben zu können, dass einem vergeben wurde, muss man selbst anderen vielleicht in einer ähnlichen Größenordnung schon mal vergeben haben. Dass einem Unrecht getan wurde, dass man bereit war zu vergeben und damit auch selbst dann glauben kann, dass das überhaupt möglich ist. Und vielleicht haben die Brüder Josefs so etwas in dieser Schwere sicherlich nicht erlebt und haben sich schwer getan, das tatsächlich für wahr zu halten. Wir werden nochmal darauf zurückkommen. Lasst uns gerade mal noch einen Vers lesen aus dem Leben Jesu, wo er selbst in einem ganz, ganz außergewöhnlichen Moment, einem Moment größten Leides, vergibt. Lukas 23, Vers 34. Wir befinden uns jetzt im Kreuzigungsgeschehen. Lukas 23, Vers 34. Und auch hier hören wir von Vergebung. Josef, würdest du lesen?
Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber.
Ja. In dem Vers vorher, in 33, hören wir, dass er gerade gekreuzigt wird. Ja. Es ist also ein äußerst schmerzhafter Moment, in dem man sicherlich emotional, allein durch die Schmerzen, die man empfindet, nicht unbedingt vergebungsbereit ist. Wir sehen das ja auch bei den Räubern, die mit ihm am Kreuz dann hängen, die ihn noch lästern, die ihn beschimpfen, sich über ihn lustig machen. Durch die Schmerzen sicherlich auch getrieben. Nochmal eine sicherlich nicht einfache Frage an euch, aber vielleicht können wir dem ein bisschen nachgehen. Wie kann man es schaffen, in Situationen, in denen man gerade akut misshandelt wird, vielleicht gemobbt wird, vielleicht geschlagen wird, was auch immer geschieht, trotzdem diese Haltung Jesu zu verkörpern, dass man bereit ist, in der Situation selbst nicht zurückzuschlagen, nicht zurückzuschreien, sondern vergebungsbereit zu sein.
Ja, ich tue mir ein bisschen schwer gerade mit der Formulierung, weil wenn es dann ein Angriff ist oder man misshandelt wird, dann glaube ich schon, dass man sich auch wehren sollte und jetzt nicht das andere Extrem, also zum anderen Extrem hinübergreift und sagt einfach, ich lasse das alles über mich ergehen. Mhm. Trotzdem sehe ich aber natürlich die Notwendigkeit, diese Bereitschaft, auch die Person, ja, auch in dieser Sache zu vergeben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es den Menschen so möglich ist, gerade in dem Moment, wo es passiert, über Vergebung nachzudenken. Also ich glaube, da passiert gerade so viel, dass das einem, glaube ich, sehr schwer fällt.
Wenn wir an die Geschichte vom Josef denken, was hat ihm geholfen zu vergeben? Sein Bewusstsein, und das war offensichtlich also seine tiefste Überzeugung, nicht ihr habt mich hierhin geschickt, sondern Gottes Voraussage oder Gottes Vorsehung war es, mich vor euch herzuschicken, damit ich letztendlich dafür sorgen kann, dass die ganze Familie überleben kann. Er wusste, das war seine tiefe Überzeugung, nicht seine Brüder waren letztendlich schuld. Sie haben sicherlich Schuld auf sich geladen, ist alles kein Thema. Aber es war nicht vergeblich, sondern es war Vorsehung Gottes. Ja? Warum konnte Jesus das ertragen? Warum hat er so reagiert? Weil er wusste, das, was hier passiert, das passiert nicht, weil ich in Gethsemane nicht schnell genug war, sondern das passiert, weil ich deshalb in diese Welt gekommen bin, um ein Ziel zu erreichen, nämlich uns alle, so wie wir hier sitzen, unsere Zuschauer, wer immer es ist, zu erlösen. Okay. Wir erkennen, wir wären hoffnungslos verloren ohne ihn, und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, dass er sagt, das, was hier mit mir passiert, das passiert, weil ich für jemanden was...
Was bedeuten würde, Vergebung ist dann leichter, wenn das, was gerade geschieht, irgendwie Sinn macht.
Genau.
Einen größeren Plan folgt, ja.
Also ich glaube, die Schlüsselszene, dass es auch Jesus möglich war, hier zu vergeben, die findet sich, wie du schon richtig gesagt hast, in Gethsemane. Weil das Spannende ist, Jesus kämpft in Gethsemane schon den Kampf davor. Und er lässt sich hier von Gott den Mut schenken und alle anderen schlafen in der Situation. Und spannend ist, dem Petrus gelingt es nicht. Der haut mit seinem Schwert rein. Und alle anderen laufen davon, weil sie eben geschlafen haben. Mhm. Aber Jesus hat sich hier in dieser Nacht, er hat gewusst, was ihn erwartet und hat die Verbindung zutiefst zu dem Vater gesucht. Weswegen er hier auch übernatürlich vergeben kann. Weiß nicht, ob ihm das gelungen wäre ohne Gethsemane, weil er hatte gewusst, was auf ihn wartet. Und das ist für uns auch spannend. Also das ist eine tiefe Verbundenheit, die er hier mit Gott hatte, wo wir von ihm nur lernen können und hoffen können, dass es uns in so einer Situation auch gelingt. Aber wir reden hier von einer von einer Situation, wo ich hoffe, dass sie niemand von uns ähnlich erleben muss.
Ich nehme dich gleich dran, einen Vers gerade noch mit reinnehmen, weil er jetzt schon so oft angesprochen wurde. Ihr müsst nicht mit hingehen. In 1. Mose 50, Vers 20 hören wir, wie Josef seinen Brüdern vergibt. Wir stehen am Ende des Lebens von Josef, von Jakob. Und hier kommen sie nochmal auf diese Tat zu sprechen. Da sagt er, 1. Mose 50, Vers 20, ich nehme noch 19 mit dazu. Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn in Gottes Statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Einerseits macht er damit klar, Gott kümmert sich darum. Ich werde euch nicht richten. Also es ist nicht so, dass sie nicht auch gewisse Folgen vielleicht noch zu erwarten hätten. Aber er macht auch deutlich, ich erkenne, dass das Ganze von Gott geführt gewesen ist und bin bereit, euch zu vergeben. Es ist die Frage, wie es Josef gegangen wäre, wenn er seinen Brüdern gegenübergestanden hätte, als er noch im Gefängnis war. Und er die Chance gehabt, sich an ihnen zu rächen. Aber hier ist offenbar die Reife erlangt und auch der Weitblick zu sagen, es war letztlich doch alles sinnvoll und gut. Lena?
Was ich noch spannend finde in dem Text des Lukas, wann Jesus dieses Gebet betet. Er betet es nämlich nicht in der Gerichtshalle, als die Pharisäer ihn anklagen, sondern er betet es eigentlich als die Römer, die einfach nur ihren Job machen, ihn ans Kreuz bringen. Ja. Und die wussten wirklich nicht, was sie taten. Bei den Pharisäern hat er das nicht mehr gebetet, weil er wusste, da sind die Herzen verstockt.
Ich denke, das müssen wir in jedem Fall mit bedenken, auch was Raphael vorher sagte. Was Jesus hier als Vorbild uns hinterlässt, ist nicht, lass dich misshandeln in jeder Situation. Lass einfach alles mit dir geschehen. Das wäre komplett verkehrt und fatal. Und wir sehen bei Jesus, schon oft gab es Anschläge auf sein Leben. Und er ist immer wieder entkommen. Er hat sich dem bewusst entzogen. Er hat sich dem nicht einfach ausgesetzt. Wagemutig oder übermütig, sondern er hat geschaut, sich auch zu schützen. Aber in der Situation, Gethsemane ist geschehen, er wusste, das steht jetzt aus, der Plan Gottes liegt vor ihm und er gibt sich in diesen Plan hinein. Und ich denke, ich gehe fest davon aus, dass in den Momenten, in denen wir erkennen, okay, das ist Gottes Plan, ich habe jetzt einfach auch hier gewisses Leid zu ertragen, um dem Weg meiner Pflicht zu folgen, dass uns Gott dann auch die Kraft schenkt, von der du vorhin gesprochen hast, Helmut, die Kraft schenkt, auch Übermenschliches zu vollbringen, in Situationen großen Leides, großen Schmerzes doch noch zu vergeben. Ich denke, wir alle kennen solche Beispiele von Menschen, die viel erlitten haben im Holocaust oder in anderen Situationen und vielleicht auch aus unserem eigenen Leben. Und ich wünsche uns und auch den Zuschauern daheim, dass wir in den Situationen, in denen es schwierig wird, Menschen uns vielleicht um Vergebung bitten oder es nicht tun, wo es schön wäre, dass wir es trotzdem schaffen, ihnen zu vergeben. Weil wir das große Ganze sehen und auch verstehen, dass die Leute, die uns sehen, eben nicht nur einen Mann, eine Frau sehen sollen, sondern einen Christen, der mit Schuld und Leid anders umgeht. Ich danke euch für eure Mitarbeit. Ich freue mich, liebe Zuschauer, dass ihr dabei gewesen seid. Zum Abschluss wollen wir noch ein Gebet sprechen. Josef, darf ich dich bitten?
Unser guter Gott, lieber himmlischer Vater, danke, Herr, für dein Wort, das du uns schenkst, dass wir jetzt auch wieder darüber nachdenken durften, Herr. Ja, wir haben schwierige Themen studiert. Es passiert unglaublich viel Leid in dieser Welt. Manchmal betrifft es uns auch selber. Und wo immer Leid oder gerade auch Unrecht passiert, stellt sich die Frage nach Vergebung. Und wir haben festgestellt, auch in dem Gespräch heute, dass es wichtig ist, dass wir vergeben. Du hast uns Vergebung angeboten, du hast die schlimmste Schuld, die es überhaupt nur gibt, die wir tagtäglich auch auf uns laden, uns vergeben, hast uns dadurch das ewige Leben erkauft. Und du erwartest deshalb auch von uns als deinen Nachfolgern, dass wir auch bereit sind zu vergeben. Aus der Erkenntnis heraus, dass wir selber doch nur aus deiner Gnade leben, Tag für Tag. Ja, Herr, darum bitten wir dich auch von ganzem Herzen, dass du uns darin auch beistehen möchtest, uns auch Kraft geben möchtest, dass wir wirklich auch Menschen vergeben, die an uns schuldig geworden sind, um ihnen vielleicht auch damit einen Hinweis zu geben auf dich und auf deine Liebe, die allen Menschen offen steht. Amen.
Amen.